Vielen Dank für die Einladung von Veranstalter und Veranstalterinnen. Ich hoffe, euch stört hier so dieses lineare Algebra und solche Späße nicht hinten dran. Ich muss mir nicht anschauen, zum Glück. Ich habe lange überlegt, wie ich den Vortrag machen will. Ich werde auch, muss ich dazu sagen, keine Einführung in die Wertkritik machen, sondern eine Einführung in die Wertabspaltungskritik. Das ist durchaus ein fundamentaler Unterschied, aber da komme ich später noch drauf. Also ich werde jetzt nicht irgendwie das so machen, wie man es vielleicht kennt, dass ich jetzt einfach sage, Wertkritik ist das und das und werde einfach ein paar Kategorien aufstellen und es ableiten, so wie ihr es vielleicht so aus der Universität und im wissenschaftlichen Betrieb kennt. Ich werde was anderes versuchen und zwar mein Vortrag ist unterteilt in 6 Teilen. Die ersten beiden Teile sind so ein historischer Durchgang und zwar durch das, was man so unter Klassik und Moderne begreift, also quasi die Klassik Anfang des 17. bis Ende des 18. Jahrhunderts. Da werde ich hauptsächlich mich der Aufklärungsphilosophie und hier wiederum hauptsächlich Immanuel Kant zuwenden und versuchen, da so ein bisschen kritisch durchzugehen. Das zweite wird eben das moderne Zeitalter sein. Da wird für mich der sogenannte bürgerliche Marx und die Arbeiterbewegung eine ziemlich große Rolle spielen. Auf die Spaltung zwischen bürgerlichen Marx und kritischen Marx komme ich dann noch. Und das werde ich im dritten Teil dann zusammenfassen, so ein bisschen mit Foucault, den ich als Vorstufe nehmen will, um dann im fünften Teil zum kritischen Marx tatsächlich zu kommen, zu dem, was man als Wertkritik so bezeichnet, das, was ihr auch wahrscheinlich gemacht habt in dem Seminar. Warum ich aber vor allem diesen historischen Durchgang gemacht habe, hat den Sinn, dass ich versuchen werde, in dieser Spaltung zwischen Aufklärungsvernunft auf der einen Seite und Arbeiter, Bewegung und Klasse, diesen Gegensatz fruchtbar zu machen, um die sehr nervige, sehr absurde, aber auch sehr hartnäckige Spaltung zwischen Antideutschen und Antiimperialisten und Antiimperialistinnen in der deutschen Linken zu kritisieren und zu erklären, warum diese Spaltung so eine Persistenz hat. Und am Ende, eben der letzte Teil, wird die Erweiterung der Wertkritik zur Wertabspaltungskritik sein, die mit dem Namen Roswitha Scholz verbunden wird, ist vielleicht hier auch ein Begriff. Gut, dann fange ich mal an mit dem klassischen Zeitalter und der Aufklärungsphilosophie. Ich werde mich da auf einen Text beziehen, den ich mal geschrieben habe in der Exit, der erste Teil. Der Text trägt den Titel Antisemitismus, Rassismus und Sexismus bei Immanuel Kant. Und ich werde jetzt hier so ein paar Kategorien, die dann später auch für die Arbeiterbewegung grundsätzlich sein werden, so ein bisschen mal ausführen und kritisch durchgehen. Die erste Kategorie, an der ich das machen will, ist die Kategorie des Fortschritts. Und da möchte ich mich auf eine Schrift von Kant berufen, die heißt Mutmaßlicher Anfang der Menschheitsgeschichte. Und es sind tatsächlich Mutmaßungen in dieser Schrift und nicht viel mehr. Und wenn man sich so anschaut, und das kann man, also diese Schrift kann man paradigmatisch eben für die Fortschrittsphilosophie der bürgerlichen Aufklärung nehmen, dann gibt es da so eine Zwei-Etappen-Theorie, könnte man das nennen. Und zwar eine Zwei-Etappen-Theorie, also der Urzustand, so schreibt es Kant, da sind die Menschen faul und arbeitsscheu und arbeiten noch gar nicht, das ist so das Paradies für ihn. Und der Eintritt der Menschen, also nach diesem bürgerlichen Selbstverständnis von Kant, der Eintritt der Menschen in die Geschichte fängt damit an, dass sie anfangen, ihre Konkurrenz auszubilden und zu arbeiten. Und dann sagt er, das ist quasi so eine ontologische, also ahistorische Grundkonstante. Das wäre die erste Etappe, also dieser Eintritt der Menschheit durch Arbeit und Konkurrenz. Und was für ihn aber viel wesentlicher ist, und da beginnt nach seinem Selbstverständnis der Anfang der Zivilisation, ist, dass Menschen Dorfschaften gründen. Und was da passiert in diesen Dorfschaften, wird ganz wichtig sein für die Kritik an der bürgerlichen Subjektivität. Und deswegen will ich dazu mal ein erstes Zitat zitieren, eben aus dieser Schrift Mutmaßlicher Anfang der Menschheitsgeschichte. Da heißt es, ich zitiere, die ersten Bedürfnisse des Lebens, deren Anschaffung eine verschiedene Lebensart erfordert, konnten nun gegeneinander vertauscht werden. Und dieses Vertauscht wird ganz wichtig später. Daraus musste Kultur entspringen und der Anfang der Kunst, des Zeitvertreibes, sowohl als des Fleißes. Was aber das Vornehmste ist, auch einige Anstalt zur bürgerlichen Verfassung und öffentlicher Gerechtigkeit, zuerst freilich nur in Ansehung der größten Gewalttätigkeiten, deren Rächung nun nicht mehr wie im wilden Zustand Einzelnen, also dieser wilde Zustand, ich unterbreche kurz, ist dieser Zustand, wo die Menschen in Arbeit und Konkurrenz leben, nun nicht mehr wie im wilden Zustand Einzelnen, sondern einer gesetzmäßigen Macht, die das Ganze zusammenhielt, Das ist eine Art von Regierung überlassen war, über welche selbst keine Ausübung der Gewalt stattfand. Ich versuche das Zitat zusammenzufassen. Also diese Fortschrittsideologie, möchte ich sagen, die Kant hier anführt, hat damit zu tun, dass quasi erst der Austausch der Waren für ihn der Anfang der bürgerlichen Gesellschaft ist. Und wenn man sich die ganze Philosophie von Kant anschaut, wird man sehen, dass dieser Austausch eine sehr große Rolle spielt. Und das möchte ich jetzt an der nächsten Kategorie festmachen. Ich gehe jetzt von dieser Kategorie der Fortschrittsideologie über zu einer weiteren bürgerlichen Kategorie, und zwar der bürgerlichen Kategorie des revolutionären Subjekts. Und es ist nämlich keinesfalls so, eben in dieser Klassik, in diesem Zeitalter bis Ende des 18. Jahrhunderts, dass hier Warentausch, diese Zirkulation, etwas war, wo jeder Mann und schon gar nicht, wo jede Frau mitwirken durfte, sondern Diener, wie gesagt, Frauen und Proletarier waren eigentlich von dieser Zirkulation ausgeschlossen. Ich sage in Klammern, die Proletarier konnten maximal ihre Arbeitskraft verkaufen, mehr aber auch nicht. Das heißt, der Übergang sozusagen in diese Zivilisation durch die Sphäre des Tausches ist gekoppelt mit dem Gedanken, dass es hier ein revolutionäres Subjekt gibt, und zwar das männlich-westlich-weiße Subjekt des Privateigentums. Und Privateigentum ist ja eine Kategorie, die an dieser Zirkulation eine Rolle spielt. Gut, ich komme zur dritten Kategorie, hatte den Fortschritt jetzt, das revolutionäre Subjekt. Die dritte durchaus bürgerliche Kategorie, die Kant anführt, ist die Affirmation des bürgerlichen Rechts. Und ich weiß nicht, ob ihr Kant schon gelesen habt, die entscheidenden Schriften wären da die Kritik der praktischen Vernunft, die Metaphysik der Sitten, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, also eben diese praktischen Schriften. Und da kommt eben auch wieder diese Zirkulationssphäre natürlich ins Spiel, weil wenn das revolutionäre Subjekt das Warensubjekt ist, also das Subjekt des Privateigentums, das an der bürgerlichen Zirkulation Geld gegen Waren tauscht, dann ist sozusagen damit auch gesetzt die Affirmation des bürgerlichen Rechts. Weil das bürgerliche Recht ist ja nichts anderes als die Gewährleistung des Warenaustausches. Man könnte sagen, die Manifestation des Warenaustausches. Und die ganze liberale Vertragstheorie, die eben in diesem klassischen Zeitalter so aufgekommen ist, geht tatsächlich immer davon aus, dass sozusagen das Recht die Frage zu lösen hat, wie können zwei Warenbesitzer zusammen einen Vertrag schließen, ohne dass der eine in diesem Vertragsschluss benachteiligt wird. Also die Frage nach dem freien, gleichen, gerechten Tausch. Das waren eigentlich jetzt schon so die drei Kategorien, also Fortschrittsideologie wäre das erste, dann eben dieser Warentausch und diese revolutionäre Subjektivität, beziehungsweise das Recht und diese revolutionäre Subjektivität. Das sind drei ganz wesentliche Kategorien, ich komme da später noch öfter zurück, die eben auch bei der Arbeiterbewegung da eine große Rolle gespielt haben. Was so dieser Überbegriff dieser Kritik an Kant sein sollte, oder wo ich sagen würde, was wichtig wäre, ist eben, dass diese ganze Vernunft, die in all diesen Schriften eine ganz große Rolle spielt, ich habe das jetzt schon mehrfach erwähnt, offensichtlich nur die Vernunft des Warenbesitzers ist. Sprich, die bürgerliche Vernunft, das, was wir so als ahistorische, ontologische Grundkonstante so kennenlernen aus Universitäten oder sonst wo, ist nicht nur eine historische, nämlich die bürgerliche Vernunft, sondern auch noch eine partikulare Vernunft, nämlich eben die Vernunft des Zirkulationssubjektes. Und das geht so weit in die kantische Philosophie rein, natürlich unbewusst und von ihm apologetisch gerechtfertigt, dass selbst die kantische Erkenntnistheorie eigentlich ein Reflex ist auf diesen Tausch und diese Abstraktion, die da im Warentausch stattfindet. Ich will das nur ganz kurz machen, vielleicht kennen es einige von euch, vielleicht auch nicht. Wenn Kant in der Kritik der reinen Vernunft versucht, dieses sein Transzendentalsubjekt, also dieses vernünftige Subjekt, zu entwickeln, dann ist diese Erkenntnisform, die er da versucht zu entfalten, er nennt es dann synthetische Einheit der Aperzeption, das ist sozusagen nach seinem Bild eine Einheit, auf die sich, er nennt das die reinen Anschauungen, beziehen. Mir geht es gar nicht so sehr um die Begriffe, aber sozusagen diese funktionale Denkweise, dass es eine Einheit gibt, auf die sich ein Punkt bezieht, erinnert natürlich fatal an das Descartesche Koordinatensystem und das, was wir alle aus der Mathematik als XY-Gleichung kennen. Und das ist ganz wichtig, um das zu verstehen, dass diese bürgerliche Form der Theorie, dieses XY-Denken, sage ich jetzt mal verkürzt, tatsächlich eben auch ein Reflex ist auf diese Zirkulationssphäre, weil da passiert genau das. Da wird eine reine Einheit, eine Ware auf einen Punkt, nämlich das Geld, bezogen. Und das, was wir alltäglich 1000 Millionen Mal machen müssen, also wir müssen uns ja nun mal Sachen kaufen, sozusagen selbst das geht bis in die Erkenntnistheorie rein, so dass man, und damit möchte ich diesen ganz, ganz kurzen Durchgang durch Kant schon abschließen, so dass man als wesentliches Resultat festhalten kann, die kantische Philosophie, die kantische Vernunft ist eine Zirkulationskategorie. Warum ich das so ausführe, wird nachher noch klar werden. Ich möchte jetzt den Bereich der Klassik, der Aufklärungsphilosophie und der Vernunft verlassen und will jetzt in das sogenannte moderne Zeitalter gehen, also so Ende des 18. Jahrhunderts, sagt man so, bis vielleicht Ende des 19. Jahrhunderts grob eingeteilt. Und ich werde jetzt wieder sozusagen den Durchgang anhand denselben Kategorien machen, wie ich es auch bei Kant gemacht habe, um zu sehen, inwiefern hat sich die Arbeiterbewegung, die sich ja als antibürgerlich geriert hat, tatsächlich von Kant unterschieden, also von dieser traditionellen Aufklärungsphilosophie, und inwiefern vielleicht auch nicht. Und um das zu explizieren, möchte ich eben diesen bürgerlichen Marx jetzt anführen. Ihr weiß gar nicht, ob der Anselm Jappe das in seinem Buch auch drin hat, die Spaltung zwischen dem bürgerlichen Marx und dem kritischen Marx. Was mit bürgerlicher Marx gemeint ist, ist eigentlich der Marx, der sozusagen in diesen Formkategorien der Aufklärung, also in der Ideologie des Fortschritts zum Beispiel, aber auch in der Ideologie des revolutionären Subjekts verhaftet bleibt. Und es ist nicht der wertkritische Marx, zu dem komme ich später. Also ich sozusagen diesen bürgerlichen Marx und diese Arbeiterbewegung, die ja aufkam in dieser Moderne, versuche jetzt zusammenzupacken und zu vergleichen eben mit diesen Kategorien der Aufklärungsphilosophie, wie sind die damit umgegangen. Und man muss erstaunt feststellen oder auch nicht erstaunt, wenn man sich mit der Thematik schon beschäftigt hat, dass eben auch in dieser Arbeiterbewegung vermittelt über diesen bürgerlichen Marx genauso eine Fortschrittsideologie vorhanden ist, wie das bei der Aufklärungsphilosophie der Fall ist. Und ich zitiere den sehr berühmten Satz aus dem Kommunistischen Manifest, um das deutlich zu machen. Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaften ist die Geschichte von Klassenkämpfen. Und tatsächlich hat auch Marx diese Fortschrittsideologie, dass er sagt, naja, da gab es immer schon in der Geschichte gab's Klassenkämpfe. Also es waren früher irgendwie der Freie und der Sklave, dann im Mittelalter der Baron und der Leibeigene und dann in der bürgerlichen Moderne der Proletarier und der Bourgeois. Und Marx sagt, da gibt es einen kontinuierlichen Aufstiegsprozess. Und diese Widersprüche, die spitzen sich derart zu, dass eben in der bürgerlichen Gesellschaft, eben gerade bei diesem fundamentalen Widerspruch von Bourgeois, also von Bürgern sozusagen und Proletariern, da löst sich das dann, dieser Widerspruch, und es geht über in den Kommunismus. Festzuhalten gilt hier also, dass es, obwohl man sich in der Arbeiterbewegung durchaus als antibürgerlich definiert hat, hier schon bereits in dieser ersten Kategorie, der Kategorie des Fortschritts, eine erstaunliche Gemeinsamkeit gibt. Der Unterschied allerdings ist jetzt, und das ist auch wesentlich für die Kritik, die ich jetzt versuche zu entfalten, dass dieser Fortschritt nicht mehr, wie bei Kant, durch die Zirkulation definiert wird. Also ich möchte noch mal kurz in Erinnerung rufen, bei Kant war der Beginn der Zivilisation, der Kultur, der Gesetze einer freien Gesellschaft, der Warenaustausch und die bürgerliche Zirkulation. Bei diesem bürgerlichen Marx und der Arbeiterbewegung ist es aber nicht mehr die Zirkulation, sondern die Arbeit. Sondern man steht hier auf dem Standpunkt der Arbeit, und zwar der Arbeit auch wiederum in einem ontologischen, überhistorischen Sinne. Bei Lenin im Antiimperialismus kommt es dann irgendwie in dem Spruch die Befreiung der Arbeit als Parole zu seinem absurden Höhepunkt. Allerdings ist es eben nicht nur so, dass diese Kategorie des Fortschritts hier von dieser Arbeiterbewegung und dem bürgerlichen Marx von dieser bürgerlichen Aufklärungsphilosophie übernommen wurde, sondern auch die Kategorie des revolutionären Subjekts. Das ist wahrscheinlich jetzt relativ evident. Es ist eben nicht mehr das revolutionäre Subjekt an der Zirkulationssphäre, wie noch bei Kant, also dieser Warenbesitzer, der das sozusagen die Gesellschaft und die Kultur und all das hervorbringen soll, sondern es ist die Kategorie der Klasse. Also revolutionär ist bekanntermaßen die Arbeiterklasse gewesen für Marx, und zwar aus dem genannten Sinn, weil eben in dieser Fortschrittsideologie sich die Widersprüche so weit zuspitzen, dass die Arbeiterklasse quasi automatisch an die Macht kommt. Und wichtig ist, dass dieses revolutionäre Subjekt der Klasse eben jetzt sich sozusagen zurückbezieht auf den Standpunkt der Arbeit und nicht mehr den Standpunkt der bürgerlichen Zirkulation. Die dritte Kategorie, die ich vorhin genannt habe und die ich jetzt in einer bisschen transformierten Weise aufnehmen will, war das bürgerliche Recht. Da wendet sich die Arbeiterbewegung so ein bisschen ab davon, von diesem bürgerlichen Recht, und sagt, nicht mehr die Rechtsform, also der Austausch zwischen zwei Warenbesitzer, ist das Entscheidende, um eine befreite Gesellschaft in die Welt zu rufen, sondern für die Arbeiterbewegung und den bürgerlichen Marx war das der Staat. Und um das zu verdeutlichen, möchte ich auch nochmal ein Zitat aus dem Kommunistischen Manifest bringen. Da heißt es: Das Proletariat wird seine politische Herrschaft dazu benutzen, der Bourgeoisie nach und nach alles Kapital zu entreißen, alle Produktionsinstrumente in den Händen des Staates, das heißt, das als herrschende Klasse organisierten Proletariats zu zentralisieren und die Masse der Produktionskräfte möglichst rasch zu vermehren. Man hat also versucht, so wie die Aufklärungsphilosophen mit dem bürgerlichen Recht umgehen wollten, um ihre Interessen durchzusetzen, hat die Arbeiterbewegung versucht, den Staat zu benutzen und durch den Staat ihre Klasseninteressen durchzusetzen. Wenn ich auch das jetzt wieder zusammenfasse, diesen Durchgang durch diese Kategorien Fortschritt, Staat und revolutionäre Subjektivität, komme ich zu dem Fazit, dass die Arbeiterklasse und dieser bürgerliche Marx eben offensichtlich auf dem Standpunkt der Arbeit stehen und den Standpunkt der Zirkulation verlassen, den Standpunkt des Warentausches verlassen, sich dem Staat hinwenden, den Standpunkt des Austausches verlassen, sich der Arbeit hinwenden. Damit auch verbunden den Standpunkt des revolutionären Subjekts als Warensubjekt verlassen und überwechseln zum Standpunkt des revolutionären Subjekts des Proletariats als Klasse. Was man vielleicht jetzt schon sehen kann in dem, was ich angedeutet habe, ist, dass dieses ganze Gerede, was wir heute noch so in antiimperialistischen Gruppen haben, in traditionsmarxistischen Gruppen, dass sozusagen die Arbeiterbewegung etwas Antibürgerliches wäre, durchaus eine Ideologie ist. Ich habe das jetzt zugegebenermaßen sehr, sehr kurz und holzschnittartig versucht zu entfalten. Aber man verbleibt offensichtlich in diesen bürgerlichen Denkformen. Man fasst selbst die Geschichte urbürgerlich als eine Fortschrittsgeschichte auf. Man glaubt, sich als revolutionäres Subjekt fühlen zu können, was auch eine urbürgerliche Ideologie ist, tatsächlich. Allerdings, und jetzt wird es ein bisschen problematischer und kniffliger, scheint es ja nicht nur so zu sein, dass sozusagen hier eine Gemeinsamkeit da ist, eben zwischen dieser klassischen Zeit der bürgerlichen Vernunft und der Aufklärungsphilosophie auf der einen und der Klasse und des bürgerlichen Marx und des Proletariats auf der anderen Seite ist, sondern es gibt hier auch offensichtlich Differenzen, die dann auch realgeschichtlich vorhanden waren. Und diese Differenz möchte ich hauptsächlich, ich habe es auch schon angedeutet, an den beiden Kategorien festmachen, an diesem Übergang von der Zirkulationssphäre hin zur Kategorie der Arbeit. Um das auch vielleicht nochmal in einen größeren Kontext einzuordnen, ich habe da vor kurzem den Foucault gelesen, die Ordnung der Dinge. Es ist ganz klar, dass man Foucault auf verschiedenen Ebenen kritisieren muss. Er war nicht unbedingt der gewiefteste Dialektiker und so. Aber ich habe das Buch Der Ordnung der Dinge mit Interesse und mit Gewinn gelesen, weil da Foucault genau darauf aufmerksam macht, auf das, was ich gerade eben versucht habe zu entwickeln, dass offensichtlich das klassische Zeitalter sich selbst, seine Subjektivität, aber auch die äußere Welt durch dieses Raster, durch dieses Formprinzip der bürgerlichen Zirkulation gesehen hat. Während in der Moderne, also dann Anfang des 19. Jahrhunderts, während in der Moderne offensichtlich die Gedankenbewegung von dieser Zirkulation wegging, und zwar hin zu dieser Sphäre der Arbeit. Und da möchte ich jetzt Foucault aus eben diesem Buch Die Ordnung der Dinge zitieren, wo für ihn sozusagen das, was ich als Zirkulationssubjektivität gefasst habe, also sagen diese Gedankenform der Zirkulation, das nennt er Repräsentation. Und die Repräsentation ist eben genau das, was der Kant mit dieser synthetischen Einheit macht und mit diesen Anschauungen, die sich aufeinander beziehen. Und da möchte ich einfach mal zur Erläuterung ein Zitat von Foucault vorlesen. Da sagt er nämlich über diese Klassik und sozusagen ihre Denkform: die fundamentalste Eigenheit der Zeichen, und diese Zeichen wäre eben bei Kant diese synthetische Einheit der Apperzeption und dieser reinen Anschauung, die fundamentalste Eigenheit der Zeichen für die Episteme, also die Denkform der Klassik, ist indessen bis jetzt nicht ausgesprochen worden. In der Tat, dass das Zeichen mehr oder weniger wahrscheinlich, mehr oder weniger von dem von ihm Bezeichneten entfernt, natürlich oder arbiträr, also beliebig sein kann, ohne dass seine Natur oder sein Zeichenwert davon berührt werden mag, all das zeigt wohl, dass die Beziehung des Zeichens zu seinem Inhalt nicht in der Ordnung der Dinge selbst gesichert wird. Die Beziehung des Bezeichnenden zum Bezeichneten stellt sich jetzt in einen Raum, in dem keine vermittelnde Gestalt ihr Zusammentreffen mehr sichert. Sie ist im Innern der Erkenntnis, die zwischen der Vorstellung, Idee einer Sache und der Vorstellung einer anderen hergestellte Verbindung. Und in der Tat, also das ist nicht nur bei Kant so, sondern wenn man auch Descartes liest oder so, dieses Moment von einer Verbindung zwischen einer Einheit und zwischen einem Punkt, der damit verbunden wird, der prägt die ganze philosophische Literatur in dieser Zeit. Und was Foucault spricht tatsächlich auch dann in diesem Buch davon, dass es mit der Zirkulation zusammenhängt. Also er sieht, dass zum Beispiel die Utilitaristen in dieser Zeit tatsächlich den Wert, anders als er später der Marx das macht, eben durch sozusagen eine Verhältnisbestimmung an diesem Tausch erklärt. Aber Foucault kann nicht verständlich machen, warum das kommt, weil er eben sozusagen das nicht auf die gesellschaftliche Wirklichkeit zurückbezieht. Ich muss kurz einen Einschub machen und sagen, das kann ich jetzt hier auch nur begrenzt machen. Aber wichtig ist zu sehen, dass diese Denkformen nicht einfach nur entstehen, sondern dass sich die gesellschaftliche Objektivität, die gesellschaftliche Wirklichkeit offensichtlich so verändert hat, eine Metamorphose durchlaufen hat, dass es damals eben selbstverständlich war, das sozusagen unter dieser Zirkulationsdenkform wahrzunehmen. Und Foucault sagt, dann gibt es eben diesen Bruch nach der Klassik, diesen Bruch in dieser zirkulativen Denkform hin zu einer Gedankenbewegung, das dürfte jetzt klar sein, die eben sich auf einen pseudokonkretistischen, ontologischen, ahistorischen Arbeitsbegriff fokussiert. Und auch da möchte ich kurz ein Zitat bringen, eben zu sagen, wo diese Grenzen der Repräsentation dieser zirkulativen Denkform anfangen und überkippen in diese Denkform der Arbeit. Ich zitiere nochmal Foucault: Mit einem Schlag stellen die Reichtümer die innere Ordnung ihrer Äquivalenzen nicht mehr durch einen Vergleich der auszutauschenden Gegenstände oder durch eine Schätzung der jedem eigene Kraft her, einen Gegenstand des Bedürfnisses zu repräsentieren. Die Reichtümer sind immer repräsentative Elemente, die funktionieren. Was sie aber schließlich repräsentieren, ist nicht mehr der Gegenstand des Verlangens, sondern die Arbeit. Ich würde jetzt schon zum kritischen Marx kommen und würde einfach jetzt schon mal so, weil es war ja ein bisschen dicht auch, einfach Möglichkeiten zur Diskussion zu fragen, wie auch immer. Ich möchte ihm jetzt Raum lassen, sofern da ein Bedürfnis da vorhanden ist diesbezüglich. Ja, bitte?
Wir werden es relativ grundlegend nehmen, deshalb weiß ich nicht, ob es jetzt Sinn macht, das jetzt schon anzusprechen.
Okay, also wenn ihr so...
Wenn es jetzt mehr Fragen oder Kommentare sein sollen, dann sage ich jetzt nichts, aber okay. Wenn es dann
so
die richtige Diskussion sein soll...
Okay, also genau, es wäre besser, tatsächlich Verständnisfragen erstmal zu klären. Ja. Gut, wenn es da keine gibt, würde ich tatsächlich schon zum kritischen Marx kommen, also zu dem, was ihr aus Wertkritik kennt. Und ich glaube, man kann nur diesen kritischen Marx, also der natürlich immer in sein, also das marxische Werk ist ja ein Korpus an Schriften, wo man nicht sagen kann, da ist der kritische Marx und da ist der bürgerliche Marx oder so. Das ist natürlich immer vermittelt ineinander. Und es muss natürlich eine kritische Interpretation dann rausglauben, gewissermaßen. Aber was man doch sagen kann, ist, dass zum Beispiel in den Frühschriften der kritische Marx, eben nicht mehr der bürgerliche Marx, sondern der Marx der Wertkritik, dieses Verhältnis, was ich versucht habe zu explizieren, an Arbeit und Zirkulation als den fundamentalen Widerspruch des bürgerlichen Subjekts festhält. Also bei Marx, zum Beispiel zu Schriften wie zur Judenfrage oder Kritik des Hegelschen Staatsrechts, er benutzt da die Begriffe des Bourgeois und die Begriffe des Citoyen. Also Bourgeois wäre für ihn das Privatsubjekt und Citoyen wäre das öffentliche Subjekt, das Rechtssubjekt. Ich möchte den Begriffen jetzt eine andere Konnotation, eine andere Wendung geben, um das Problem festzumachen. Also für mich wäre der Bourgeois eben dieses Arbeitssubjekt. Marx spricht da auch bei diesem Bourgeois von der Privatarbeit. Und dieser Citoyen wäre das Zirkulationssubjekt. Und für Marx ist es jetzt nicht mehr wie für die Aufklärungsphilosophie und die Arbeiterinnenbewegung nicht mehr getrennt oder ein Gegensatz, sondern er versucht, die Einheit dieser Spaltung im bürgerlichen Subjekt selbst auf den Begriff zu bringen. Und zwar macht er das so, dass er die Arbeitskategorie zwar aufnimmt und auch die Arbeitskategorie bei ihm eine wichtige Rolle spielt, aber eben nicht mehr wie bei der Arbeiterbewegung, dass es eine ontologische, ahistorische Konstante ist, die scheinbar konkret irgendwie und selbstverständlich ist, sondern für Marx ist tatsächlich die Arbeit als gesellschaftliche Form im Grunde genommen das größte begriffliche Problem in den drei Bänden des Kapitals und den Grundrissen. Man merkt es bei ihm auch terminologisch, wenn er im Kapital sagt, die Arbeit sei eine verrückte Form oder er spricht dem Arbeitsinhalt eine gespenstische Masse zu, dann sieht man ja schon, dass hier irgendwie ein Problem ist. Und ich werde mal versuchen, dieses Problem jetzt kurz zu explizieren und damit auch den kritischen Begriff von Arbeit, den der Marx da entfaltet, darzustellen. Und ich meine, man kann das an allen alltäglichen Gegenständen machen. Zum Beispiel diese Wasserflasche, könnte man nach diesem kritischen Marx sagen, scheint im Grunde genommen nur eine Wasserflasche zu sein. Oder anders ausgedrückt, die Relevanz, dass hier eine Wasserflasche ist, aus der ich dann trinken kann oder auch nicht, wo jetzt der Arbeiterbewegungsmarxismus sagen würde, ja klar, da wurde Arbeit reingestellt und die bösen Kapitalisten tun eben die Arbeiter und Arbeiterinnen, die da in dieser Fabrik arbeiten, wo diese Flasche hergestellt werden, die werden ausgebeutet und das ist das Problem. Da geht der Marx also mindestens zwei Ebenen tiefer und sagt, das Problem ist gar nicht die Ausbeutung, dieser Klassenwiderspruch, sondern er nennt das im Kapital, gibt es unterschiedliche Formulierungen, abstrakt menschliche Arbeit. Das heißt, Arbeit ist keine ontologische Konstante mehr, sondern eine gesellschaftliche Form, und zwar eine so paradoxe Form, dass die Arbeit, die jetzt in dieser Flasche vergegenständlich ist, mit dieser Flasche, also mit der konkreten Tatsache, dass es sich hier um ein Produkt handelt, das ich trinken kann, gar nichts zu tun hat, sondern gesellschaftlich relevant ist die Arbeit hier nur, weil sie abstrakt menschliche Arbeit ist. Das heißt aber auch, dass sozusagen alle Gegenstände, die wir hier konkret haben, eigentlich in ihrer Konkretion als Stuhl, Tisch, Flasche gar nicht das Thema sind, ob die Menschen Bedürfnisse haben, auf Stühlen zu sitzen, aus Flaschen Wasser zu trinken, sondern das einzige Kriterium, dass das produziert und dann auch hergestellt und verkauft wird, ist, dass hier eine genügende Menge an abstrakt menschlicher Arbeit inkorporiert ist. und tatsächlich abstrakt menschlich in dem Sinne, es ist vollkommen gleichgültig, was produziert wird. Also dieser Begriff abstrahiert systematisch vom konkreten Produktionsprozess. Eine Atombombe hat sozusagen, ist auf derselben Ebene angesiedelt wie diese Flasche, weil es gar nicht um den konkreten Inhalt geht, sondern nur, ob hier genügend abstrakt menschliche Arbeit inkorporiert ist. Marx nennt diese abstrakte Arbeit dann auch im Kapital an einer Stelle die fetischistische Substanz kapitalistischer Vergesellschaftung. Und es ist schon klar, dass diese fetischistische Substanz eben etwas ganz anderes ist als dieser konkretistische Arbeitsbegriff der Arbeiterbewegung, wie ich den vorhin kurz dargestellt habe. Allerdings ist bei Marx so, dass er nicht nur die Arbeiterbewegung und ihren falschen Arbeitsbegriff kritisiert, sondern er kritisiert auch die Aufklärungsphilosophie und ihr identitäres Verständnis der bürgerlichen Zirkulation, also eben diese Vernunftkategorie. Und zwar sagt der Marx, naja, also ihr habt da mit eurer Zirkulation und daraus entsteht Gerechtigkeit, Freiheit, Gleichheit, wunderbar und so, aber so ist es gar nicht. Das ist gar nicht die Rolle der bürgerlichen Zirkulation, da macht ihr euch was vor, das ist eine Ideologie, sondern die Zirkulation ist nichts anderes als die Realisationssphäre des Werts. Also die Arbeit, in der Arbeit wird der Wert produziert und in der bürgerlichen Zirkulation, im Warentausch, wird er realisiert. Und dieses realisiert kennt man so aus dem Alltag oder jeder Unternehmer, jede Unternehmerin kennt es. Man kann zwar im Arbeitsprozess noch so viel abstrakte Arbeit in zum Beispiel Flaschen quantifizieren, aber ob die auf dem Markt am Ende auch abgesetzt werden, ist nochmal eine ganz andere Frage. Ich komme auf die Frage, warum die am Markt abgesetzt werden oder warum nicht, nochmal später, wenn ich wieder auf den Fortschritt zu sprechen kommen. Möchte aber nur mal kurz als einen kleinen Exkurs festhalten, wenn so in gewissen Kreisen kritischer Theorie von Alfredson Rethel über Adorno bis hin zu dem, was man heute als Antideutschtum oder besser antideutsche Ideologie bezeichnen sollte, wenn es da eine Spaltung gibt, die als ganz fundamental erachten, nämlich die Spaltung zwischen geistiger und körperlicher Arbeit, ist es begrifflich unscharf. Und ist es ein Problem, weil das, was die als geistige und körperliche Arbeit begreifen, ist im Grunde genommen dieser Widerspruch zwischen Produktion und Zirkulation. Wenn ich aber diesen Widerspruch in die Arbeitssphäre selbst reinnehme, dann habe ich ein begriffliches Problem und dann wird es schräg. Und ich denke, das kann man an den entsprechenden Texten auch gut nachvollziehen. Ich möchte nochmal diesen Durchgang durch Foucault, aber vor allem diesen wertkritischen Marx zusammenfassen. In Abgrenzung zur Arbeiterbewegung restituiert der Marx einen kritischen Begriff der Arbeit im Sinne von einem gesellschaftlichen Arbeitsbegriff, der tatsächlich erst in der bürgerlichen Moderne aufkommt. Die begriffliche Abstraktion, ich gehe zur Arbeit, wäre in der Vormoderne tatsächlich undenkbar gewesen. Wichtig aber auch ist, dass Marx eben diesen Arbeitsbegriff als eine zutiefst repressive und nicht mehr wie in der Arbeiterbewegung als eine identitäre Kategorie begreift. Eben diese absurde Form von abstrakter Arbeit, dass Waren nur etwas gelten, weil in ihnen vollkommen gleichgültig gegenüber dem stofflichen Inhalt, der da produziert wird, weil in ihnen alleine abstrakt menschliche Arbeit zusammengefasst wird. Wichtig aber auch, und ich glaube, das wird in manchen Teilen der Linken nicht gesehen, dass Marx sich aber auch gegen den Zirkulationsbegriff wendet, den diese Aufklärungsphilosophie so stark gemacht hat, indem er eben sagt, die Zirkulation ist nicht der Hort von Freiheit und Gleichheit. Daraus entspringt keine Kultur und keine Gesellschaft, sondern diese Zirkulation ist nur sozusagen die negative Bedingung der Produktion. Sie ist nämlich die Sphäre, in der sozusagen der Wert, der da vorher reingesteckt wurde, im Idealfall realisiert wird. Oder, wenn man in der Konkurrenz nicht überleben kann, eben auch nicht realisiert wird. Gut, also das war jetzt der erste Punkt, wie es bei dem kritischen Marx das Verständnis von Arbeit und Zirkulation. Möchte zum zweiten Punkt kommen und möchte an die Kategorie des Fortschritts nochmal andocken und möchte mir anschauen, wie ist das bei Marx. Und auch hier ist es so, dass der kritische Marx entgegen dieses bürgerlichen Marx, der Arbeiterbewegung und eben aber auch der Aufklärungsphilosophie durchaus keine Fortschrittstheorie hat. Sondern Marx hat da was ganz anderes, was ich glaube ich ja, was in heutigen Zeiten eigentlich ziemlich wichtig ist, aber auch in der Linken vollkommen ignoriert wird, nämlich seine Krisentheorie. Und diese Krisentheorie hat mit diesem Verhältnis von Mehrwertproduktion und Mehrwertrealisation was zu tun. Und zwar ist es ja so, dass wenn ich meine Waren, in denen ich vorher diese abstrakte Arbeit reingesteckt habe, später auf dem Markt wieder realisieren, also verkaufen will, um dafür Geld zu bekommen, dann habe ich das Problem, dass ich in einer universellen Konkurrenz, zumindest heutzutage, bin. Nämlich, ich muss auf dem Weltmarkt mich gegen andere ökonomische Einheiten in der Konkurrenz durchsetzen. Und wie mache ich das? Wie kann ich mich als Unternehmer oder Unternehmerin durchsetzen auf dem Markt? Das kann ich nur so machen, indem ich die Produktivkraft erhöhe. Also Produktivkraft zu erhöhen heißt einfach, dass ich sozusagen im selben Zeitraum mehr Waren produziere. Also wenn ich zum Beispiel eine Arbeitsstunde habe und da waren vorher 5 Arbeiter und Arbeiterinnen da, die eben diesen abstrakten Mehrwert verausgabt haben, dann erhöhe ich meine Produktivität und kann quasi mit dieser selben Arbeitsstunde dann den Wert auf doppelt so viel Waren verteilen. Das heißt, durch die Produktivkraftsteigerung, durch die Einführung von technologischen und wissenschaftlichen Aggregaten wird die Ware billiger und dadurch kann ich mich auf der Konkurrenz des universellen Marktes durchsetzen. Allerdings heißt natürlich auch Produktivkraftentwicklung, dass eigentlich die Kategorie, die eigentlich für die Mehrwertbildung zuständig ist, nämlich die Arbeitskraft, wegrationalisiert wird. Stichwort Wegrationalisierung kennt man sogar aus der bürgerlichen Presse. Und dieses Wegrationalisieren ist natürlich ein Problem, weil für Marx ist die Arbeitskraft die einzige Kraft, die Mehrwert produzieren kann, als sie selbst kostet. Und sozusagen diese Mehrwertproduktion, die eigentlich das zentrale Movens der kapitalistischen Akkumulation ist, diese Mehrwertproduktion, die das Ziel ist, wird also durch das Mittel des Kapitalismus, nämlich die Produktivkraftsteigerung aufgrund der universellen Konkurrenz, unterminiert. Und ich will jetzt nicht auf eine falsch empiristische und konkretistische Ebene gehen, aber wenn es in Spanien und Griechenland 50% Jugendarbeitslosigkeit gibt, ist es ein neues Phänomen. Und also, ich meine, dass die Welt zunehmend in Flammen steht, könnte vielleicht mit dieser marxischen Krisentheorie wesentlich was zu tun haben. Und vielleicht liegt auch da der Grund, dass die Linke sich von dieser Krisentheorie mehr und mehr distanziert, weil sie ihrem eigenen historischen Ende, ihrem eigenen Ende der bürgerlichen Subjektform nicht in die Augen schauen will. Aber ich denke, es wäre ein Punkt, den man vielleicht in der Diskussion später noch vertiefen könnte. Jetzt habe ich den kritischen Marx an dieser Kategorie Arbeitszirkulation festgemacht, habe ihn auch festgemacht an dieser Kategorie des Fortschritts. Es ist eben gewissermaßen eine Anti-Fortschritts, oder das wäre blöd ausgedrückt, aber eben eine Krisentheorie. Und möchte jetzt zu einer anderen Kategorie kommen, die eben auch ganz wichtig war, nämlich die Kategorie des revolutionären Subjekts. Und auch da ist es so, dass der Marx eben kein revolutionäres Subjekt, dieser kritische Marx, kein revolutionäres Subjekt apostrophiert in den 3 Bänden des Kapitals und den Grundrissen, sondern da gibt es so Begriffe, da spricht er von einem übergreifenden Subjekt oder von einem automatischen Subjekt. Also sozusagen diese prekäre Verwertungsmaschine, die immer mehr Wert produzieren muss, um mehr Wert zu produzieren, ist für ihn sozusagen ein tautologischer Selbstzweck. Und sei es nun die Arbeiter oder seien es die bürgerlichen Funktionseliten, die haben da sozusagen den Hebel der Macht nicht in der Hand, sondern die müssen, selbst wenn sie scheinbar an der Spitze der Gesellschaft sind, immer in dieser universellen Konkurrenz und diesem Verwertungszwang agieren und sind keinesfalls Herrscher des Geschehens, sondern, wie es später der Adorno gesagt hat, abgeleitete Funktionsträger. Also Leute, die selbst in Spitzenpositionen innerhalb dieser Verwertungsdynamik gewissermaßen Getriebene sind. Das heißt nicht, dass man natürlich jetzt soziale Disparitäten nivellieren muss, da gibt es Unterschiede, aber sozusagen auch wirklich die Manager, Managerinnen sind keinesfalls diejenigen, die Gesellschaft produzieren, bestimmen, sondern die sind, man mag nur an den Finanzcrash 2008 erinnern, Selbstgetriebene, die durchaus nicht wissen, was sie da machen, wie der Marx im Kapital sagt, sie wissen es nicht, aber sie tun es. Gut, aber es ist nicht nur so bei Marx, dass er eben die Kategorie der Arbeit und Zirkulation negativ vermittelt und kritisiert. Es ist nicht nur so bei Marx, dass er die durchaus bürgerliche Vorstellung eines revolutionären Subjekts zurückweist. Es ist durchaus nicht nur so, dass er der bürgerlichen Fortschrittstheorie seine Krisentheorie entgegenstellt, sondern es ist auch so, dass Marx den bürgerlichen Staat und das bürgerliche Recht kritisiert. Da wird es zugegebenermaßen jetzt etwas problematischer, weil die Frage der Politikform und der Staatsform zumindest im Spätwerk bei Marx ja nicht so ausgearbeitet sind. Deswegen möchte ich das nur ganz kurz machen. Aber wenn Marx zum Beispiel in zur Judenfrage sagt, es geht nicht darum, sich politisch zu emanzipieren, sondern es gibt eine Formulierung, wo er sagt, die politische Emanzipation muss selbst kritisiert werden, verweist er schon in seinen Frühwerken darauf, dass die bürgerliche Form der Politik, aber damit natürlich auch gesetzt, die bürgerliche Form des Staates und eben auch die bürgerliche Form des Rechtes keine Kategorien sind, die man positiv aufnehmen kann, um sie zu seinem Sinne oder ihrem Sinne, je nachdem, umzugestalten, sondern dass hier sozusagen eine radikale Kritik angebracht und notwendig ist. Ich möchte dann nochmal eine kurze Zusammenfassung versuchen. Wenn also sozusagen der Marx es nicht so mit der Vernunft hat und wenn der Marx es nicht so mit der Klasse hat, also in seinem Werk natürlich changiert es und oszilliert es, aber ich setze es jetzt mal so als sozusagen eine Interpretationsleistung aus dem Marxischen Werk. Wenn er das mit diesen beiden Kategorien dann nicht so hat, dann eben deswegen, weil dieser kritische Marx der Wertkritik sozusagen diese beiden historischen Epochen und ihre Träger, nämlich in der Klassik die Aufklärungsphilosophie und in der Moderne die Arbeiterbewegung, kritisiert, und zwar sozusagen kritisiert als eine Verschiebung, die innerhalb der bürgerlichen Subjektivität stattfindet. Er kritisiert, dass der Übergang von Klassik zu Moderne im Grunde genommen nur der Wechsel eben dieses Bourgeois, dieses Citoyen, dieses Zirkulationssubjektes hin zu diesem Arbeitssubjekt ist und dass man das sich nicht vereinseitigend auf eine Seite schlagen kann, sondern dass es notwendig ist, sozusagen radikal kritisch durch diese beiden Formen und ihren inneren Zusammenhang, ihre negativ-dialektische Vermittlung durchzugehen. Und da bin ich jetzt schon angelangt an dem, was mir ziemlich wichtig ist und wo vielleicht auch ein gewisses innovatives Moment da ist. Ich glaube nämlich, dass man mit dieser Spaltung des bürgerlichen Subjekts in diesen Bourgeois, dieses Arbeitssubjekt und diesen Citoyen, dieses Zirkulationssubjekt, die Spaltung der deutschen Linken in Antiimperialisten und Antiimperialistinnen und Antideutsche nicht nur erklären, sondern wohl auch kritisieren kann. Eher ein äußerliches Argument dafür ist, dass ja diese Spaltung zwischen Antiimperialisten, Antiimperialistinnen und Antideutschen ja also eine Hartnäckigkeit hat, die teilweise absurde Formen annimmt. Also ich bin in Tübingen von Antiimperialisten und Antiimperialistinnen als Antideutscher beschimpft worden, von den Antideutschen als Antiimperialist. Also da sieht man schon irgendwie, dass da ein Problem da ist. Und allein schon diese Hartnäckigkeit, glaube ich, zeigt, dass es hier nicht nur um irgendwie unterschiedliche Positionen geht, sondern dass diese unterschiedlichen Positionen mit dieser Spaltung des bürgerlichen Subjekts was zu tun haben. Um da einen Zugang dazu zu gewinnen, kann man, und das sollten jetzt Schlagwörter sein, nach dem, was ich gesagt habe, kann man ja sehen, dass dieser Streit dieser beiden Strömungen immer passiert, sozusagen, indem man sich entweder zurückzieht, das wären die Antideutschen, auf den Begriff der Vernunft und der Aufklärung, das erinnert uns an das Zeitalter der Klassik, oder eben die Antiimperialisten, Antiimperialistinnen und Traditionsmarxisten und Traditionsmarxistinnen auf den Begriff der Klasse und der Arbeit. Ein weiterer Hinweis dafür wäre, dass bei den Antideutschen das bürgerliche Individuum immer recht hoch im Kurs steht, während bei den Antiimperialisten und Antiimperialisten das bürgerliche Kollektiv, nämlich die Klasse, hoch im Kurs steht. Was beide auch machen, ist, dass sie beide auch ein revolutionäres Subjekt haben. In den ganz scheußlichen Varianten des Antiimperialismus ist das die Hamas oder solche barbarischen Gebilde. Bei den Antideutschen ist das der Westen und sein Imperialismus. Auch da sind Restbestände dieser falschen Vorstellung eines revolutionären Subjekts offensichtlich noch da in beiden Strömungen. Auch ein sehr wichtiger Punkt, den ich gern ausführlicher machen würde, wo ich aber jetzt nicht entfalten kann heute, dass sich hier Antisemitismuskritik und Rassismuskritik, also von Sexismuskritik wollen sie beide sowieso nichts wissen, aber dass sich Antisemitismuskritik und Rassismuskritik hier aufspaltet, ist meiner Ansicht nach auch ein ganz, ganz starkes Anzeichen dafür, dass hier das bürgerliche Subjekt gewissermaßen mit sich selbst kämpft. Es sind eben die Antiimperialisten und Antiimperialistinnen, die eine verkürzte Rassismuskritik betreiben, während die Antideutschen eine verkürzte Antisemitismuskritik betreiben. Viel wesentlicher und ist wahrscheinlich die Basis von diesem Konflikt, ist eben das, worauf ich immer schon insistiert und beharrt habe und immer darauf zurückgekommen bin, jetzt ist eben dieser Gegensatz von Zirkulation und Arbeit. Und meine These wäre, dass die Antideutschen an dieser Aufklärungsvernunft hängen, hat damit zu tun, dass sie an der bürgerlichen Zirkulation hängen. Also natürlich versuchen die das zu kritisieren, aber sie kommen davon nicht richtig los. Und genauso würde ich auch sagen, dass die Antiimperialisten und Antiimperialistinnen mit ihrem Begriff der Klasse an der Arbeit hängen, die sie nicht etwa abschaffen, sondern mit Lenin befreien wollen. Um da das ein bisschen ausführlicher zu machen, also das ist natürlich jetzt hier mehr oder weniger gesetzt, das bedürfte einer konkreteren und ausführlicheren Ausarbeitung. Aber um das so ein bisschen mal einen Eindruck zu gewinnen, woher das kommt, wäre zum Beispiel eben in der antideutschen Ideologie das Gerede von der Liquidation der Zirkulationssphäre. Also vermittelt über Horkheimer und seine Schrift über den autoritären Staat, Europa und Juden, wo das Problem eigentlich tatsächlich ist, dass man eben mit einem Anfang des 20. Jahrhunderts, da hat ja die kritische Theorie so ihre Theorie produziert, dass man mit einem nostalgischen Blick auf das Zeitalter des Privateigentums, auf das Zeitalter, das liberale Zeitalter des Marktes, so ein wenig nostalgisch zurückschaut und deswegen sagt, oh, und der autoritäre Staat, der schafft die Zirkulation ab. Jetzt muss man mit Marx sagen, ist natürlich Unsinn, weil Marx hat ja gesagt, und da würde ich sagen, lässt sich dann auch nachweisen, diese Vermittlung von Wertproduktion in der Produktionssphäre und Wertrealisation in der Zirkulationssphäre wird bestehen, solange der Kapitalismus besteht. Wenn man die Vorstellung hat, dass eine Zirkulation abgeschafft wird, ist das in der Tat, würde ich sagen, eine Vorstellung, die sich mit der Kritik der politischen Ökonomie nicht vereinigen lässt und in letzter Instanz eben daher kommt, dass man Kant und Hegel so affirmativ gelesen hat. Und das hatte Adorno schon und die Antideutschen machen es erst recht. Möchte es dabei belassen bei dieser Kritik an den Antideutschen. Möchte jetzt zu einem wesentlichen Punkt übergehen, der vielleicht so jetzt von den Veranstaltern und Veranstalterinnen nicht intendiert war, was ich aber für sehr wichtig erachte, nämlich die Theorie der Wertabspaltungskritik von der Roswitha Scholz. Und da muss man sagen, auch da ist die Linke weitgehend begrifflos, gerade auch die Spaltung Antiimperialismus und Antideutschtum, weil die haben es natürlich beide mit dem Feminismus überhaupt nicht. Da wird er einfach nur totgeschwiegen. Und das hat eben offensichtlich was mit diesen Kategorien der Vernunft und der Klasse zu tun. Das sind offensichtlich nicht nur sozusagen subjektinterne Kategorien, sondern auch geschlechtsspezifisch vermittelte Kategorien. Und das versuche ich jetzt noch kurz darzustellen. Wenn ich vorhin gesagt habe, in dem Durchgang durch die Aufklärungsphilosophie und durch Kant, dass die Kategorie der Vernunft, diese Zirkulationsvernunft, eine große Rolle spielt, so wird oftmals im akademischen Betrieb, aber eben auch in der Linken getan, als ob sozusagen diese Vernunft voraussetzungslos ist. Oder als ob diese Vernunft im Grunde genommen das ist, auf das man sich zurückziehen kann und da ist man im Bereich der Selbstverständlichkeit und da ist dann alles gut. Allerdings muss man sagen, dass diese Zirkulationsvernunft Der Foucault hat es genannt die Repräsentation. Ich habe das genannt diese funktionale Abstraktion, also in der kantischen Erkenntnistheorie nochmal kurz, dieses XY, reine Anschauung bezieht sich auf die Einheit der Apperzeption. Also dass diese Denkform der Vernunft, verkürzt XY-Denkform, die hat eine durchaus veritable Voraussetzung. Und diese veritable Voraussetzung findet sich in so kleineren Schriften, so Nebenschriften bei Kant. Und diese Voraussetzung ist ein durchaus sehr, sehr bedrohlicher Weiblichkeitsbegriff. Das heißt, wenn man sich diese kleineren Schriften anschaut, also so die zentrale Schrift bei Kant hat den Titel Beobachtung über das Gefühl des Schönen und Erhabenen, dann sieht man, dass Kant selbst in dieser Schrift einen Weiblichkeitsentwurf darstellt, der im Grunde genommen all das vereinigt, was das bürgerlich-männliche Subjekt von sich abspalten muss, nämlich seine Sinnlichkeit, seine Bedingtheit, seine Triebhaftigkeit, die muss es abspalten, um eben als bürgerliches Subjekt, sei es in der Sphäre der Arbeit, der abstrakten Arbeit, sei es in der Sphäre der Zirkulation, sei es in der Sphäre des Staates, reüssieren zu können. Und sagen, diese Abspaltung des männlichen Subjekts eben produziert dieses bedrohliche Weiblichkeitsbild, weil, also wenn ich etwas von mir unbewusst abspalte und es sozusagen auf Frauen projiziere, stellen die ja so etwas Bedrohliches dar, weil sozusagen die bedrohlichen Seiten meines Selbst darstellen. Und die ganze Transzendentalphilosophie, also die ganzen Vernunftschriften von Kant, sind nur ein Reflex darauf, mit diesem bedrohlichen Weiblichkeitsbild umzugehen. Das heißt, also ich setze das, wir können da gerne drüber diskutieren. Das heißt, diese sehr abstrakte Philosophie, diese funktionale Abstraktion, dieses Inhaltsleere, X bezieht sich auf Y in der Erkenntnistheorie, aber auch dieser reine Wille der Warenbesitzer in der praktischen Philosophie, das ist sozusagen eine Abstraktion von Weiblichkeit oder das ist der Versuch, mit diesem bedrohlichen Weiblichkeitsbild umzugehen. Und wenn die ganze kantische Philosophie eine Formalphilosophie ist, also gerade diese Vernunftphilosophie, und Natur und Inhalt abspaltet von sich, und das macht Kant in all diesen Schriften, dann hat es damit was zu tun, dass Natur und Materie eben in diesem Abspaltungsprozess in einem Assoziationsgeflecht mit Weiblichkeit stehen. Also man kann übrigens den Sexismus, ich habe das jetzt versucht, auf die Vernunftphilosophie zuzuspitzen, kann aber auch eben diesen Sexismus in dieser Schrift Beobachtung über das Gefühl des Schönen und Erhabenen ganz konkret sehen. Da wird Frauen abgesprochen, dass sie theoretisch reflektieren können. Es wird ihnen abgesprochen, dass sie einen moralischen Charakter ausbilden können. Es wird ihnen abgesprochen, dass sie ästhetische Kenntnisse haben. Und wichtig ist allerdings, dass sozusagen dieser Sexismus von Kant in dieser klassischen Zeitalter, dass dieser Sexismus nicht einer ist, wie wir ihn heute kennen, wo man sagt, naja, das ist Natur, Frauen sind Natur, im Sinne von, die haben körperliche Unterschiede zu Männern und so, das spielt ja zwar auch eine Rolle, aber viel wichtiger ist, dass sozusagen es sich um geistige Inkompetenz handelt, um moralische Inkompetenz, um ästhetische Inkompetenz. Also offensichtlich ist es so, dass dieses Zeitalter der Repräsentation, dieses klassische Zeitalter, eben sozusagen mit dieser, oder anders, ich muss anders anfangen, sagen, mit dieser Vorstellung, die bürgerliche Zirkulation sei das Wesentliche und daraus definieren wir unsere Subjektivität, ist sozusagen eine gedankliche Abstraktionsleistung verbunden. Das ist was anderes als bei Marx der Begriff der abstrakten Arbeit. Der abstrahiert nämlich im Arbeitsprozess konkret von den Voraussetzungen. Die Vernunft abstrahiert nur sozusagen auf der gedanklichen Ebene. Und diese gedankliche Abstraktion führt eben dazu, dass Frauen diese gedankliche, geistige Kompetenz abgeschrieben wird. Und wie schon gesagt, dass es hier sozusagen, um auf die Spaltung und die Kritik an dieser Spaltung der deutschen Linken zurückzukommen, dass hier sozusagen das Antideutschtum, die antideutsche Ideologie, sozusagen die feministische Kritik vollkommen beiseite schiebt, hat eben offensichtlich damit was zu tun, dass man an dieser bürgerlichen Aufklärungsvernunft und ihrem strukturell androzentrisch-männlichen Charakter hängt. Gut, das war die Kritik sozusagen dieses klassischen Zeitalters der Vernunft. Möchte aber auch nochmal auf die Kategorie des Klassenkampfs der Arbeit zurückkommen, sozusagen auf die antiimperialistische Seite aus heutiger Sicht. Und da muss man eben sagen, dass diese Kategorie der Klasse sowie die Kategorie der Arbeit nicht nur falsch aufgefasst werden, sondern beide ebenso geschlechtsspezifisch bestimmt sind und ebenso strukturell androzentrisch bestimmt sind. Das hat nämlich damit zu tun, ich habe das so jetzt in der Auseinandersetzung in Tübingen so gelesen, aber das kann man wahrscheinlich überall lesen, das dürfte sich von Ort zu Ort nicht sehr ändern, dass es immer so dieses Basisüberbauschema gibt. Und bei uns war dann eben sozusagen in der Auseinandersetzung die Frage, naja, was hat es eigentlich zu tun, dieses Basisüberbauschema, also wir haben den Klassenkampf als die Basis und die ganzen bürgerlichen Ideologien, Antisemitismus, Rassismus und jetzt für unser Thema besonders wichtig, Sexismus, das sei nur ein Nebenwiderspruch. Und meine These wäre, dass diese Denkvorstellung einer Basis und eines Überbaus selbst eine strukturell männliche Denkform ist. Es gilt darum, ähnlich wie bei der Vernunft, ein allgemeines Prinzip zu setzen und aus diesem allgemeinen Prinzip alles abzuleiten. Und das kann man ja real auch sehen. Also die Arbeiterbewegung war ja eine durchaus männliche Veranstaltung. Und falls dann irgendwelche physiologischen Argumente kommen, wie im Sinne, Frauen sind zu schwach und so, ist es nur die Legitimation dieses eigenen androzentrisch-männlichen Selbstbewusstseins. Verkannt wird nämlich, ähnlich wie bei der Vernunft, verkannt wird, dass sie eine Voraussetzung hat, eben in dieser Schrift, diese projektiven Weiblichkeitsbilder, wird auch im Klassenkampf, der als Allgemeines gesetzt wird, abstrahiert und zwar von einer anderen Tätigkeit, nämlich die Tätigkeit der Hege und Pflege. Diese Tätigkeit der Hege und Pflege, also sozusagen der klassisch private Raum, der wird in diesem ganzen Antiimperialismus, aber durchaus auch bei dem kritischen Marx, der wird nicht reflektiert, sondern der wird sozusagen als so ein Nebending irgendwie abgezogen. Also da gibt's, es wird zur Kenntnis genommen, dass da unterschiedliche Tätigkeitsformen gibt zwischen Männern und Frauen, aber dass offensichtlich dieser Bereich der Hege und Pflege seine Eigenständigkeit hat, auch seinen eigenen Zwang hat, das wird eben dadurch nivelliert, dass eben sozusagen nur die Lohnarbeit als allgemeine Sphäre gesetzt wird. Und da gibt es viele feministische Untersuchungen, die eben zeigen, dieser Bereich der privaten Arbeit, sozusagen der Hege und Pflege, ist genauso ein eigenständiger Bereich und der ist überhaupt die Voraussetzung, dass die Lohnarbeit fungieren kann. Ich möchte es bei dem kurzen Durchgang belassen, möchte aber auch hier nochmal eine Zusammenfassung machen von dieser Wertabspaltungskritik, die Theoretikerin Roswitha Scholz entwickelt hat. Und dann bin ich auch schon fertig, schneller als gedacht. Wichtig ist in dieser Wertabspaltungskritik, ich habe das jetzt nur ganz kurz an den Bereichen der Klasse und den Kategorien der Klasse und Vernunft gezeigt, dass sozusagen diese Logik, ein allgemeines Prinzip zu setzen, nämlich den Wert, so ist es durchaus auch noch in der traditionellen Wertkritik, um davon alles abzuleiten, sozusagen diese Denkform selbst ist geschlechtsspezifisch vermittelt. Und die Roswitha Scholz hat jetzt dagegen eingewandt und es auch ausgearbeitet, dass man eben diese abgespaltenen Momente, sei es dieses projektive Weiblichkeitsbild bei Kant, sei es die abgespaltenen Momente der Hege und Pflege im Arbeiterbewegungsmarxismus, auf derselben Abstraktionsebene reinstallieren muss. Das heißt, Wert, eben das, was ich in einem kritischen Marx versucht habe zu entwickeln, und Abspaltung bedingen nicht mehr ein Ableitungsverhältnis, nicht mehr ein Basisüberbauverhältnis, sondern ein gleichursprüngliches Verhältnis. Und zwar, die Ergänzung muss man noch machen, sonst kann es schräg werden, nicht im Sinne von der Wert, das sind die Männer, und die Abspaltung, das sind die Frauen, weil das Problem ja ist, dass diese ganzen Weiblichkeitsbilder, die in diesem abgespaltenen Bereich in der Philosophie am Rande auftauchen, ja selbst wiederum männliche Bilder sind. Also Weiblichkeit hatte in der bürgerlichen Moderne, Frauen hatten nie die Chance sozusagen, einen eigenen Begriff von Weiblichkeit sich zu erkämpfen, weil eben schon relativ früh, auch schon bei Kant ziemlich heftig, das männliche bürgerliche Subjekt da seinem Sexismus gefrönt hat. Und das ist auch der Grund, warum die ganzen Sphären Wissenschaft, Arbeit, Tausch strukturell männliche sind. Aber wichtig, um das nochmal festzuhalten, die Abspaltung ist nicht einfach das Weibliche, sondern sie ist sozusagen ein projektiver Weiblichkeitsbegriff. Und die paradoxe Dynamik, wenn ich das kurz zusammenfassen wollte, dieser Wert Abspaltung ist, dass dieser Wert eben sozusagen gewisse weibliche Eigenschaften projektiv von sich abspalten muss. Aber weil er die projektiv abspaltet, diese weiblichen Eigenschaften, muss er die irgendwie auslöschen, zum Verstummen bringen, muss er sie unter ein allgemeines Prinzip subsumieren, und das wäre eben der Wert. Und die Innovation der Roswitha Scholz ist eben sagen, dass sie das auf dieselbe Abstraktionsebene hebt und sagt, dieses Ableitungsbasis-Überbauverhältnis ist selbst als Denkform geschlechtsspezifisch, nämlich eben männlich-androzentrisch vermittelt. Und da muss man auf dieselbe Ebene, auf dieselbe Reflexions-, auf dieselbe Abstraktionsebene eben dieses Prinzip der Abspaltung hier wieder einführen, kritisch einführen, um eben Wert und Abspaltung als gesamtgesellschaftliches Verhältnis abzuschaffen. Ich denke, mit der Zeit sind wir ganz gut im Rennen. Das war's von mir. Danke für eure Aufmerksamkeit. Da bin ich mit dabei.